Was ist Weisheit? Und woran erkennst du Weisheit in deinem eigenen Leben? Bist du weise genug, anzuerkennen, dass du nicht immer weise bist und es manchmal nötig hast, korrigiert zu werden? Ihr Lieben, es ist ein großer Segen, in einer Gemeinschaft von Menschen zu sein, die uns immer wieder Weisheit ins Leben sprechen können. Gerade dann, wenn wir es nötig haben. In unserer aktuellen Predigtserie durch das erste Buch Samuel erleben wir David in verschiedenen Herausforderungen. Und wir sehen, dass David Menschen in seinem Umfeld hat, die für ihn zum Segen werden, weil sie in sein Leben hineinsprechen. Mit Ermutigung, mit Weisheit. Da ist sein Freund Jonathan, von dem wir immer wieder gesehen haben, wie er David in schwierigen Situationen mit Rat und auch mit Ermutigung zur Seite stand. Nun haben wir vor wenigen Wochen bedacht, in Kapitel 23 im 1. Samuel-Buch, dass David und Jonathan ein letztes Mal zusammengekommen waren. Jonathan ist jetzt aus dem Leben von David hinausgenommen. Er wird bald sterben an der Seite seines bösen Vaters Saul. Aber dann ist da ja noch dieser andere Mann, der mit viel Weisheit für David eine Quelle des Segens war. Samuel. Samuel, der David einst gesalbt hatte zum König, der, zu dem David geflohen war und beim Schutz gefunden hatte, als Saul ihm nachjagte. Und unser Predigtext heute aus 1. Samuel 25 beginnt mit Worten, die uns signalisieren, dass nun auch dieser Freund nicht mehr ist. 1. Samuel 25, Vers 1. Und Samuel starb. Und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage und sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. Und jetzt stellt sich die Frage: Wie wird es nun mit David weitergehen, ohne die beiden wichtigsten Ratgeber und Ermutiger an seiner Seite? Ist David inzwischen selbst weise genug, um seinen Weg alleine gehen zu können? Nun, unser Predigttext, der Fortgang von 1. Samuel 25, wird uns zeigen, dass auch der große David nicht immer weise ist, und es dringend nötig hat, dass nun andere Menschen in sein Leben kommen, um ihn zu ermahnen, um ihn zur Umkehr zu rufen, damit er von Torheit umkehren und wieder weise leben kann. Und wir werden sehen, dass es von allergrößter Bedeutung ist, dass David bereit dazu ist, eine solche Ermahnung, einen solchen Ruf zur Umkehr anzunehmen. Und ich möchte, dass wir auch für uns verstehen, dass das auch für uns gilt. Auch wir haben es nötig, immer wieder bereit zu sein, uns zur Umkehr rufen zu lassen, sodass wir gerettet werden können von den Konsequenzen unserer Torheit. Ich möchte 1. Samuel 25, dieses lange Kapitel, mit uns in drei Abschnitten betrachten. Wenn ihr ein Gottesdienstblatt bekommen habt, dann seht ihr, dass ich die drei Abschnitte der Predigt überschrieben habe, mit jeweils einem Vers aus dem Buch der Sprüche. In den Versen 2 bis 13 lesen wir letztendlich von einem törichten Streit zwischen David und einem Mann namens Nabal. Diesen Abschnitt habe ich überschrieben mit den Worten aus Sprüche 26, Vers 4. Antworte dem Tore nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. Dann im langen Mittelabschnitt, Vers 14 bis 35, lesen wir davon, wie die Frau Nabals, Abigail, mit viel Weisheit in das Leben Davids hineinspricht, sodass David von ihr korrigiert werden kann und zurückfinden kann, heraus aus der Torheit hin zu einem Leben, das Gott gefällt. Hier steht Sprüche 9, Vers 6, Pate, verlasst die Torheit, so werdet ihr leben und geht auf dem Wege der Klugheit. Und dann werden wir schließlich ganz kurz nur die letzten Verse, die Verse 36 bis 44 betrachten. Dort werden wir sehen, wie Abigail dann ihrem eigenen Mann Nabal erklärt, wie sie ihn eigentlich gerettet hat. Die passenden Worte, die passende Weisheit aus dem Buch der Sprüche zu diesem Abschnitt ist wohl diese. Sprüche 10, Vers 21. Des gerechten Lippen erquicken viele, aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben. Mein Gebet für uns ist, dass wir nicht in die letzte Kategorie gehören, sondern dass wir Menschen sind und immer mehr zu Menschen werden, die weise genug sind, anzuerkennen, dass wir manchmal nicht weise sind und uns gerade deshalb von anderen ins Leben sprechen lassen, sodass wir so leben können, wie es Gott gefällt. Ich bete dafür und dann schauen wir uns Gottes Wort miteinander an. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass dein Wort lebendig und kräftig ist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass auch dieser Bericht aus dem ersten Buch Samuel, ein Bericht, der zurückschaut auf eine Zeit vor gut 3000 Jahren, dass dieser Bericht doch ein Bericht ist, der uns ins Leben spricht. Weil du dieses Wort inspiriert hast, um genau das zu tun. Und so wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen auftust, dass wir Acht haben auf das, was du uns heute zu sagen hast, sodass dein Wort in uns Gutes bewirken kann. Das erbitten wir im Namen Jesu Christi, unseres Retters und Herrn. Amen. Ich werde uns heute nicht den ganzen Predigtext lesen, einfach weil er sehr lang ist. Ab und zu werde ich nur Abschnitte zusammenfassen in meinen Worten. Aber den ersten Teil wollen wir gemeinsam lesen. Ich beginne in Vers 2 und werde dann zwischendurch mal ein paar kurze Erklärungen dazu sagen. Beginnt in 1. Samuel, Kapitel 25, Vers 2 lesen wir. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Maon. Und es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Karmel. Und der Mann hatte großes Vermögen und besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor in Karmel. Der Mann hieß Nabal. Seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. Ja? Also Nabal, einer von Kaleb. Kaleb ist uns bekannt, als Israel in die Wüste zog und Mose 12 Männer aussandte ins gelobte Land hinein, waren Kaleb und Josua die beiden, die gesagt haben, Gott wird uns dieses Land geben. Kaleb war ein weiser Mann, war ein guter Mann. Hier ist ein Nachkomme von Kaleb aus dem Stamm Judas, der nicht weise ist. Das erfahren wir hier gleich zu Beginn. Und zu ihm und seiner Frau in der Wüste Maon, da kommt also jetzt David. David ist dort schon für eine Zeit auf seiner Flucht vor König Saul, der ihm nach dem Leben trachtet. Und ab Vers 4 lesen wir dann, wie David einige Männer zu Nabal schickt, um ihn darum zu bitten, ihm Verpflegung zu geben für die Flucht, auf der er ist. Ich lese uns weiter ab Vers 4. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er 10 seiner Leute aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sprecht zu meinem Bruder, Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hürden sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel gewesen sind. Frag deine Leute danach, die werden es dir sagen. Und lass meine Leute Gnade finden vor deinen Augen. Denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast. Und als die Leute Davids hingekommen waren und in Davids Namen all diese Worte mit Nabal geredet hatten und ruhig warteten, antwortete Nabal den Knechten Davids. Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herrn davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind? So reagiert Nabal. Ist spannend, ne? Nabal behauptet nicht zu wissen, wer dieser David ist. Ja, wer ist David? Irgend so dahergelaufener, weggelaufener Knecht. Ja. Aber er ist blöd genug, natürlich im nächsten Satz zuzugeben, dass er eigentlich doch weiß, wer David ist, weil er nennt ihn dann den Sohn Isais. Also wir merken schon, Nabal ist jetzt nicht so der Hellste. Ja. Aber er ist sehr reich. Er hat eigentlich genug, um andere zu versorgen. Aber er ist komplett egoistisch, komplett auf sich bedacht. Er teilt gar nichts. Na, er spricht von seinem Brot und Wasser und seinem Fleisch. Und er ist nicht bereit, mit dem Mann zu teilen, der zuvor seinen Hirten geholfen hat, ihn zur Seite gestanden hat. In Vers 12 lesen wir dann, dass die Männer von David also davonziehen. Da wandten sich die Leute Davids um und gingen ihres Weges. Und als sie zu ihm, zu David zurückkamen, sagten sie ihm das alles. Was würdest du jetzt erwarten, wie David jetzt reagiert? Was macht David? Also, wir können sicher nachvollziehen, dass das eine Beleidigung war für David. Ja, er war der von Gott schon erwählte König. Er sollte als Nachfolger Sauls das Land regieren. Und seine Leute hatten jetzt den Leuten Nabals geholfen. Sie waren ihnen gegenüber sehr hilfreich gewesen. Das wird im Fortgang in Vers 15 noch deutlicher, weil dort einer der Männer Nabals das nochmal zusammenfasst. Er beschreibt, wie es ihnen ergangen war mit den Leuten Davids. Ja, in Vers 15 lesen wir, die Männer Davids sind uns doch sehr nützlich gewesen und haben uns nicht zuleide getan und wir haben nichts vermisst, solange wir mit ihnen umherzogen, wenn wir auf dem Felde waren, sondern sie sind wie Mauern um uns gewesen, Tag und Nacht, solange wir die Schafe in ihrer Nähe gehütet haben. Ja, also ganz klar, David und seine Männer hatten für die Männer Nabals gut gesorgt. Und nach all dem ist jetzt der sehr reiche Nabal nicht bereit, David auch nur mit dem Nötigsten zu versorgen. Kannst du dir das vorstellen, die Situation? Du bist hilfsbereit, kümmerst dich um jemand anders in seiner Notsituation und jetzt brauchst du mal Hilfe und der sagt, ja, wer bist du denn? Ich glaube, wir können uns vorstellen, dass sowas kann schon wütend machen. Aber andererseits kennen wir ja David. Nicht? Wir haben immer wieder gesehen, wie beherrscht, wie weise David gehandelt hat. Gerade letzte Woche in Kapitel 24 haben wir gesehen, dass David die Gelegenheit hatte, einen viel schlimmeren Mann, nämlich Saul, zu töten. Weil er ihm quasi wie auf dem Silbertablett serviert wurde. Wer nicht da war und den Text vielleicht nicht vor Augen hat, David war mit seinen Männern eigentlich auf der Flucht vor Saul. Die hatten sich verkrochen in einer Höhle. Und dann kam Saul in diese Höhle hinein, weil er mal aufs Klo musste. Und in dieser misslichen Situation hockt jetzt Saul da und David hat eine Waffe und könnte ihn einfach töten. Und er macht es nicht. Er hält sogar seine Männer davon ab, das zu tun. Er rettet quasi Saul und zeigt damit, dass es ihm sehr darum geht, das Richtige zu tun. Wenn wir das vor Augen haben, dann würden wir jetzt wahrscheinlich doch damit rechnen, dass David sagt, lass diesen Nabal, dem ist nicht mehr zu helfen. Nun schauen wir, was David tut. Vers 13. Da sprach David zu seinen Männern, gürte sich ein jeder sein Schwert um. Und jeder gürte sich sein Schwert um. Und auch David gürtete sich sein Schwert um. Und etwa 400 Mann zogen ihm nach, aber 200 blieben bei dem Tross. Und dann ab Vers 21 bekommen wir einen Einblick in das, was David dachte in diesem Moment. Da heißt es, David aber hatte gedacht, nun habe ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, sodass nichts vermisst wurde von allem, was er hat. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue David dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist von allem, was er hat. Boah, David rastet komplett aus. Da gibt es gar keinen Halt mehr. Das ist die Situation. Ich meine, was Nabal gemacht hat, war nicht okay. Aber David sagt jetzt, jeder Waffe ran, wir gehen in das Tal und nicht nur, dass wir uns den Nabal mal vorknöpfen, wir bringen gleich alle anderen Männer mit um. Wir löschen einfach mal die ganze Bevölkerung, die männliche Bevölkerung in diesem Tal aus. Wohlgemerkt in einem Tal Israels. Einem Tal, das zu Juda gehört, seinem eigenen Stamm. David verliert komplett die Kontrolle. Er macht hier das, was wir eigentlich nur von Saul kennen, seinem bösen Gegenspieler. Nicht Saul hatte einst die Priesterstadt Nob platt gemacht. Auch eine Stadt in Juda, gar nicht weit weg von diesem Tal. Das hat er getan, einfach weil er angenommen hatte, dass die Menschen in Nob ihm nicht loyal waren. Und da ist Saul ausgerastet, hat die alle umgebracht. Aber hier sehen wir David, den großen David. Der David, der so treu, so weise, so gut in allem gehandelt hat, dass wir immer wieder gedacht haben, dass er eigentlich ein Schatten, ein Abbild von Jesus Christus selbst ist. Aber hier rastet er aus. Er will auf die böse Torheit Nabals mit einer noch viel böseren Torheit antworten. Ihr Lieben, ich glaube, das sollte uns eine Warnung sein. Wenn selbst David so vom guten Weg abkommen und plötzlich so töricht handeln kann, wie leicht kann das dann auch uns passieren? Oder meinst du, dass dir sowas nie passieren könnte? Kennst du nicht den Moment, wo die Halsschlagader sich vergrößert? Die Körpertemperatur steigt, die Gesichtsfarbe wird noch dunkler. Ihr Kinder kennt das, wenn eure Eltern euch ungerecht behandelt haben. Und ihr Eltern kennt das, wenn eure Kinder mal wieder überhaupt nicht gehorchen wollen. Oder ihr Ehepartner kennt das vom letzten Ehekrach. Oder wir kennen das von der Arbeit. Mit diesem Chef. Oder diesem Mitarbeiter. Oder den Kollegen, vor allem dem einen. Euch fallen sicher andere Beispiele ein. Momente, wo ihr gemerkt habt, ich verliere die Kontrolle. In mir steigt Zorn auf. Und Sprüche 26, Vers 4 lehrt uns, antworte dem Tore nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. Aber David tut genau das. Ihr Lieben, David zeigt uns hier deutlich, dass er wirklich nur ein sehr blasser Schatten von Jesus Christus ist. Letztendlich braucht David jemand, der ihn korrigiert, der ihn vor seiner eigenen Torheit rettet. Und ganz ehrlich, wenn David das nötig hat, wie ist es da mit dir und mir? Haben wir das nicht erst recht nötig? Immer mal wieder einen Menschen in unserem Leben, der uns zur Umkehr ruft, damit wir vor den Konsequenzen unserer Torheit gerettet werden können? Nun, ab Vers 14 lesen wir, wie David vor seiner geplanten Torheit bewahrt wird. Damit kommen wir zum zweiten Punkt dieser Predigt. Ich lese uns jetzt die ersten Verse nicht, aus Zeitgründen lasse ich die weg. Ich fasse die nur kurz zusammen. Ab Vers 14 bis Vers 17 wird beschrieben, wie ein Mann von Nabal zu Nabals Frau geht. Der geht zu Nabals Frau, weil er sagt, zu Nabal zu gehen hat eh keinen Sinn. Der ist so blöd, der hört auch nicht zu, wenn er ermahnt wird. Aber Nabals kluge und schöne Frau, zu der kann man gehen. Und dieser Knecht sagt, was geschehen ist, er informiert sie über die Situation und ahnt, dass David sich vielleicht jetzt rächen könnte und bittet Abigail, etwas zu unternehmen. Und dann im Vers 18 sehen wir, dass Abigail sofort tätig wird. Sie macht sich auf den Weg David entgegen, um ihm die erbetene Versorgung zu bringen. Wir sehen, also Abigail ist im Gegensatz zu ihrem Mann großzügig, hilfsbereit. Sie ist mutig, sie zieht diesen Truppen entgegen. Und sie wird uns beschrieben als sehr demütig. In Vers 18 lesen wir, wie sie von ihrem Esel steigt und auf die Knie geht vor David und ihn sehr demütig anspricht und stellvertretend für ihren Ehemann die Schuld bekennt. Bereit ist, die Verantwortung zu tragen. In Vers 25 betont sie dabei, dass Nabal seinem Namen mal wieder alle Ehre gemacht hat. Der Vers lohnt sich zu lesen. Nabal heißt tatsächlich Tor oder Dummkopf. Ja? Und Abigail kommt zu David und sagt, schau, mein Mann heißt Dummkopf und er ist, wie er heißt. Ja? Und dann zeigt sie ihre Weisheit, Vers 26. Sie spricht, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Ja, und dann spricht sie quasi so in prophetischer Manier. Ich habe keine Ahnung, wie sie an dieser Stelle schon erkennt, dass der Herr David davor bewahrt hat, jetzt was zu tun. Ja, ob das eine Suggestivaussage ist oder ein prophetisches Wort. Ab Vers 28 klingt es tatsächlich so, als wenn sie prophetisch in das Leben von David hineinspricht. Ja, Vers 28, der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten oder König bestellt hat über Israel, so wird das Herz meines Herrn frei sein von dem Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selbst geholfen hast. Großartige Worte, nicht? Sie erinnert David an Verheißungen, die er schon bekommen hat. Sie spricht neue Verheißungen aus, die später noch ausgeführt werden, dass aus ihm ein beständiges Haus werden wird. Und sie spricht ihm zu, dass er sein Herz so behüten wird, dass er ein König nach dem Herzen Gottes sein kann. Sie endet schließlich mit einer persönlichen Bitte. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken. Was wir dann sehen, ist wunderbar. Diese mutigen und weisen Worte Abigails verfehlen nicht ihre Wirkung. Hier kommt also diese Frau zum großen David und der große David nimmt ihre Ermahnung, ihre Korrektur mit großer Dankbarkeit entgegen. Vers 32. Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei deine Klugheit. Und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Wahrlich, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, übel an dir zu tun, wärst du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis zum Lichtmorgen nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Also nahm David aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hat, und sprach zu ihr, zieh mit Frieden hinauf in dein Haus. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Antlitz wieder erhoben. Jetzt ist David wieder er selbst. Er erkennt demütig an, dass er sich in seinem blinden Zorn verrannt hatte. Er erkennt an, dass er drauf und dran war, etwas wirklich Böses zu tun. Und er ist so dankbar. Er ist so dankbar dafür, dass Gott ihm diese Frau geschickt hat, die ihn durch ihre demütigen, aber auch mutigen und weisen Worte davon abgehalten hat, etwas wirklich Törichtes zu tun. David erkennt, dass so gut und wohlgefällig Gott gegenüber er bisher gehandelt hat. Er wirklich Gottes Eingreifen dringend nötig hat. Er erkennt, dass Gott ihm in Abigail eine Retterin gesandt hat, die ihn zur Umkehr gerufen hat. Meine Frage an dich heute ist, ob du auch weißt, dass du einen Retter brauchst, der dich zur Umkehr ruft. Keiner von uns ist weise genug, so zu leben, wie es Gott gefällt, wie es Gott von uns will. Nicht? Anstatt immer und in allem ganz auf Gott zu vertrauen und nach seinem Wort, nach der Bibel zu leben, denken, reden und handeln wir doch immer wieder im Widerspruch zur göttlichen Weisheit. Deswegen hätten wir alle es verdient, von ihm gerichtet zu werden. Aber so ist unser Gott nicht, dass er einfach kommt und richtet. Unser Gott ist ein geduldiger Gott, voller Barmherzigkeit und Liebe. Und so ließ Gott die Seine nie, noch nie in ihrer Torheit und Verlorenheit. Nicht eins sandte er Abigail zu David, um ihn aus seiner Torheit herauszurufen, sodass David der König aller Könige sein könnte, der Mann nach dem Herzen Gottes, von dem der wirkliche König aller Könige abstammen sollte. Nicht? Dieser König, Gottes ewiger Sohn Jesus Christus, wurde von einem Nachkommen Davids, von einer Nachkommen Davids geboren, kam in diese Welt. Und ihn hatte Gott zu uns gesandt, damit er uns von unseren törichten Wegen zurückruft und zu einer Umkehr ruft, sodass wir gerettet werden können. Jesus Christus allein hat wirklich weise gelebt in allen Dingen. Er hat nie die Kontrolle verloren. Selbst sein Zorn, sein gerechter Zorn, war immer ein kontrollierter Zorn. Er war die Liebe in Person. Er war vollkommen weise und er war vollkommen gerecht. Und dann nahm er die gerechte Strafe für unsere Torheit und für unsere Sünde auf sich und hat sie bezahlt am Kreuz von Golgatha, damit jeder, der zu ihm umkehrt, bei ihm Rettung finden kann, befreit sein kann von aller Schuld und im Gericht Gottes bestehen kann. Meine Frage an dich heute Vormittag ist: Bist du demütig genug, anzuerkennen, dass du es nötig hast, zur Umkehr gerufen zu werden? Und erkennst du, dass Jesus Christus der eine vollkommen Weise ist, der dich nicht nur zur Umkehr ruft, sondern der dich auch retten will? Nun ist mir klar, dass ich weder so weise noch so hübsch bin wie Abigail. Aber ich hoffe, dass du auch mein Wort hörst, wenn ich dir zurufe: Kehr um. Kehr um. Und glaub an diesen Retter und Herrn Jesus Christus. Dann wirst du gerettet werden. Als Gemeinde ist es ein großes Anliegen, dass Menschen diesen Ruf hören, dass Menschen umkehren und Rettung finden. Wenn du heute hier bist und das noch nicht gefunden hast, dann freuen wir uns so sehr, dass du hier bist und wir wollen dich rufen. Das ist auch der Grund, warum wir einen Christian-Entdecken-Kurs anbieten. Das ist eine Gelegenheit, wo wir dir ausführlich erklären wollen, wer dieser Jesus Christus ist, dieser Retter und was er für dich getan hat und wozu er dich ruft. Nimm die Gelegenheit wahr. Wenn du bisher noch nicht erkannt hast, dass du diese Umkehr brauchst, nimm die Gelegenheit wahr und lerne ihn kennen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du diesen Ruf zur Umkehr nicht nur hörst, sondern auch darauf reagierst und Rettung findest. Aber natürlich sind die allermeisten hier unter uns Christen. Und ich glaube, dass dieser Text auch primär Christen anspricht. David steht hier nicht für den Heiden, für den Ungläubigen. Nicht? David ist der Gesalbte Gottes. Und ganz ehrlich, auch wir Christen sind doch Menschen, die immer wieder eben nicht weise und beherrscht handeln. Wenn du heute als Nicht-Christ hier bist, das darfst du gerne hören. Wir Christen sind nicht weiser und besser als andere. Nur wir Christen erkennen an, dass uns oft Weisheit mangelt und dass wir Umkehr und Rettung brauchen. Und lieber Christ, ich hoffe, dass du das für dich ganz persönlich erkennst. Ich hoffe, dass du bereit bist, dir in dein Leben hinein sprechen zu lassen. Sprüche 9, Vers 6 ist ein Wort für jeden von uns. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben. Lieber Christ, bist du bereit, dich von Menschen zur Umkehr rufen zu lassen? Es ist wirklich etwas Gutes, wenn Menschen mutig zu dir kommen und dich zur Umkehr rufen. Keiner von uns mag das besonders gerne. Also ich bin kein mega Fan davon, dass Leute mir sagen, du bist wieder auf dem falschen Weg. Aber ich bin dankbar dafür, dass Gott solche Menschen in mein Leben stellt. Ich weiß ganz genau, wenn meine Frau mich anschaut und sagt, aber Herr Pastor. Dass ich im ersten Moment denke, was soll das denn jetzt wieder? Aber ich ab und zu weise genug bin anzuerkennen, sie hat wahrscheinlich gerade wieder einen Punkt. Und ich bin dankbar dafür. Ihr Lieben, wir sollten alle bereit sein, so wie David damals, uns von Menschen ins Leben sprechen zu lassen. So dass wir mit Sünde und mit Torheit konfrontiert werden können und umkehren können. Und wir sollten das zulassen, auch dann, wenn die Person, die uns ins Leben spricht, das vielleicht nicht so demütig tut wie Abigail hier. Und gleichzeitig sollten wir bedenken, dass nicht jeder, der uns ins Leben spricht, nicht jeder Ratgeber uns wirklich hilft, weise zu leben. Von daher möchte ich dich fragen, wer gibt dir Wegweisung für dein Leben? Wer beeinflusst, wie du denkst und redest und handelst? Ich möchte mich für einen Moment ganz bewusst an die Jugendlichen unter uns wenden. Es ist ganz normal, dass man in jungen Jahren noch nicht viel Weisheit hat. Und wenn du ein bisschen weise bist, dann weißt du, dass ich recht habe. Junge Menschen brauchen Ratgeber und sie suchen oft Ratgeber und sie werden noch viel stärker als Ältere durch andere geprägt. Deswegen ist es für euch Jugendliche von allergrößter Bedeutung, wer euch prägt, wer euch ins Leben spricht. Ich möchte das aber mal ganz offen sagen. YouTube und Instagram und Netflix sind nicht die weisesten Ratgeber. Eigentlich weißt du das. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 3, erfahren wir, wo wahre Weisheit zu finden ist. Dort heißt es, in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Von daher meine Frage an die Jungen und die Älteren unter uns. Wem gibst du Raum, dich zu prägen? Und Prägung geschieht immer dann, und immer dort, wo wir lange Zeit verbringen mit Stimmen, die uns ins Leben sprechen. Egal, ob die aus deinem Computer kommen oder aus deinem Handy oder irgendwo anders her oder aus einem Buch. Ihr Lieben, Gott hat uns in seiner großen Liebe Zugang gegeben zu der Quelle aller Weisheit. Er ist in Jesus Christus gekommen, um das vollkommen weise Leben zu leben, sodass wir ihm nachfolgen können. Und er hat uns durch sein Wort Weisheit gegeben, durch die er in unser Leben hineinsprechen will. Und oft genug gebraucht der Herr andere Menschen, die uns biblische Weisheit in unser Leben hineinsprechen können. Ich möchte uns Mut dazu machen, einander so zu dienen. Menschen zu sein, die, wenn sie Torheit anderswo sehen, bereit sind, mit der Weisheit, die Gott ihnen gegeben hat, uns gegeben hat, in das Leben anderer hineinzusprechen. Demütig, aber auch mutig und liebevoll. Das ist ein biblischer Auftrag. Galater 6, Vers 1 beschreibt uns, dass da, wo wir jemanden sehen, der abgeirrt ist vom guten Wegen, dass wir diesen Personen in Sanftmut zurechthelfen sollen. Und ich möchte uns ermutigen, dann auch Menschen zu sein, die das dankbar annehmen. Die nicht gleich erstmal in Abwehrhaltung gehen. Oder die sehr selektiv sind und sagen, naja, es gibt 2, 3 Leute, die dürfen mir was sagen, aber von anderen lasse ich mir nichts sagen. Und manchmal sind unsere Kinder die weisesten Ratgeber für uns Eltern. Manchmal sind die in der Gemeinde, die von vielen für nichts erachtet werden, die, denen Gott Weisheit gibt, um in das Leben von anderen hineinzusprechen. Gott hat uns so zusammengestellt, dass wir einander so dienen können. Abigail dient David so. Und David ist demütig genug, dieses Wort zu hören und darauf zu reagieren. Und so wird es ihm zum Segen. Möge das auch in unserer Gemeinde so sein. Wir sehen dann in den abschließenden Versen unseres Bibeltextes, was geschah, als Abigail schließlich zu ihrem Mann Nabal zurückkehrte. Sie will Nabal berichten, was sie für ihn getan hat, wie sie ihn gerettet hat vor dem sicheren Tod. Aber Nabal ist nicht ansprechbar. Nabal, der David auch nicht das Nötigste geben wollte, von dem lesen wir dann, dass er ein Festmahl feiert, wie es sonst nur Könige haben. Er verprasst sein Reichtum. Und er hat ein Saufgelage, das ihn unfähig macht, noch angesprochen zu werden. So muss dann Abigail warten bis zum nächsten Morgen, bis Nabal seinen Rausch ausgeschlafen hat, um ihm dann zu berichten, was David eigentlich vorhat. Vers 37. Als es aber Morgen geworden und die Betrunkenheit von Nabal gewichen war, sagte ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe und er ward wie ein Stein. Und nach 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Siehst du, Nabals Torheit war für ihn tödlich. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen, wie schlimm und gefährlich Torheit ist. Ich finde es erschreckend, wenn Menschen meinen, keine Korrektur zu brauchen. Wenn sie meinen, dass ihnen niemand etwas sagen könnte, was sie hören müssen. Ich war diese Woche mal wieder beim Friseur. Vielleicht vermisst ihr ein YouTube-Video. Mein Friseur, normalerweise, wenn ich komme, hat er die Angewohnheit, dass er sein Handy rausholt und stellt das vor mich und stellt mir irgendeine Frage. Ja? Letztes Mal, ist Gott ein Spielverderber oder ein Spaßverderber? Matthias, sag was! Und dann nimmt er das auf und dann platziert er das auf YouTube. Ich erlange also in ganz neuen Kreisen große Prominenz. Ja? Dieses Mal gab es kein neues Video. Dieses Mal hatte er eine andere Idee. Ich setzte mich hin, ich war schon gespannt, was kommt jetzt wieder. Ich bin inzwischen schon nervös, wenn ich zum Friseur gehe. In dem Moment dreht er meinen Stuhl hin zu der Person, die daneben in einem Stuhl saß und sagt zu der Frau, einer älteren Dame, die neben mir sitzt, kennst du schon den Lohmann? Die war völlig verdattert, was soll das jetzt? Ja, das ist der Pastor Pfarrer Lohmann hier, der ist am Goetheplatz. Der kann dir sagen, wie du gerettet werden kannst. Und die so, Und dann habe ich versucht, das Gespräch auf eine etwas harmlosere Ebene zu bringen und habe sie gefragt, ob sie irgendwie mit dem christlichen Glauben vertraut ist. Und sagte, na, das ist alles Quatsch, sie wäre Atheistin. Ich sage, oh, das ist aber ein mutiger Glaube, sich sicher zu sein, dass es keinen Gott gibt. Und dann sagt sie, na, da bin ich mir ja gar nicht sicher. Stellt sich heraus, sie ist eigentlich Agnostikerin. Sie sagt nämlich, sie hofft schon, dass es einen Gott gibt und sie hofft auch, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und da habe ich gesagt, das ist super, das hoffe ich auch und daran glaube ich sogar. Kann ich Ihnen mehr dazu sagen? Sagst du, das können Sie sein lassen, ist ja noch keiner von den Toten wiedergekommen, wir wissen eh nicht, wie es wird. Und er sagt, doch, Jesus. Und er sagt, ach, hör mir doch damit auf. Ja? Und ich habe dann versucht, so lieb wie ich kann, das ist vielleicht nicht besonders viel, aber ich habe mich bemüht, ja, ihr freundlich das nahe zu bringen, dass es sich doch lohnt, sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Und sie hat das einfach komplett verworfen. Sie hat einfach gesagt, davon will sie nichts hören, das ist alles Quatsch und Sie wollte nicht mal hören. Sie hat eine Hoffnung auf ewiges Leben. Sie hat eine Hoffnung, dass es vielleicht Gott gibt. Und dann führt Gott es so, dass beim Friseur auf einmal irgend so ein komischer Typ neben ihr sitzt, der sagt, hey, ich kann dir was dazu sagen und sagt, nee, vielen Dank. Und ich fand das so traurig. Ich meine, sie hätte ja zumindest mal sagen können, ja, da höre ich mal hin. Da hätte sie ja sagen können, nee, das klingt nicht überzeugend für mich oder was auch immer. Aber es einfach pauschal gar nicht hören zu wollen. Das ist töricht. Und Torheit kann tödlich sein. Du, wenn du heute hier bist und noch nicht den Ruf zur Umkehr gehört hast, wenn du darauf noch nicht reagiert hast, hör diese Warnung. Sei nicht so töricht, nicht zumindest mal zu hinterfragen, ob das, was die Bibel zu sagen hat, vielleicht doch wahr ist. Ob du nicht vielleicht doch Umkehr und Rettung brauchst. Mein Gebet für diese Frau und für jeden, dem es ähnlich geht, ist, dass der Herr diese Menschen das Herz auftut, dass sie Acht haben auf das, was er ihnen zu sagen hat. Dass sie sich von Gott vielleicht durch jemand anders zur Umkehr rufen lassen und bei ihm Rettung finden. Wir sehen hier, Gott richtet die Toren, aber er rettet alle, die von ihrer Torheit umkehren. Und er sorgt für sie. Das sehen wir wunderbar angedeutet am Ende unseres Predigttextes. Da wird nämlich beschrieben, wie David die Bitte von Abigail hört und sich um sie kümmert, nachdem er erfährt, dass Nabal gestorben ist. Da sendet David nochmal seine Männer, diesmal zu Abigail, und lässt sie zu sich bringen und er nimmt sie zur Frau. Ja, die Frau von Dummkopf wird jetzt die Frau des Königs. So ist Gott. Er wendet Dinge. Er sorgt für die Seinen. Und in gewisser Weise sorgt er für David. David bekommt jetzt mit Abigail diese Quelle der Weisheit an seine Seite, nachdem Samuel und Jonathan gestorben sind. Und doch sehen wir ganz am Ende des Kapitels, dass David es immer noch weiter nötig hat, korrigiert zu werden. Seine Weisheit hat immer noch Grenzen. Es wird hier nicht groß kommentiert. Wir lesen hier nur, dass Saul ihm seine erste Ehefrau Michal weggenommen hat. Und von daher ist es okay für ihn, wieder zu heiraten, Abigail zur Frau zu nehmen. Aber wir lesen hier, dass er auch noch eine zweite Ahinoam von Jezreel zur Frau genommen hat. Im Widerspruch zu dem, was Gott im Königsgesetz gesagt hat. Ihr Lieben, David braucht weiter noch mehr Weisheit. Er ist noch nicht frei von Torheit. Und so ist das auch bei uns. Gott sorgt für uns. Er sorgt für uns, indem er uns Menschen ins Leben stellt, die uns mit Weisheit ins Leben sprechen können. Deswegen ruft Gott uns zusammen in Gemeinden, wo wir genau so füreinander da sein können. Meine Hoffnung für uns ist, dass wir eine Gemeinde sind, in der wir einander mutig und in gebotener Demut ins Leben sprechen. Da, wo wir sehen, dass jemand vom guten Weg abgekommen ist. Meine Hoffnung für uns ist, dass wir eine Gemeinde sind, in der jeder diese innere Bereitschaft hat, sich korrigieren zu lassen und erkennt, dass das etwas Gutes ist. Dass wir Danke Jesus auch singen können dann, wenn Gott uns gerade überführt hat davon, dass wir auf falschen Wegen unterwegs waren. Möge der Herr uns diese Weisheit schenken, die Weisheit anzuerkennen, dass wir nicht immer weise sind und Korrektur brauchen. Ich bete für uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir wollen dir danken, dass du uns durch dein Wort immer wieder überführst von Torheit und Sünde in unserem Leben. Danke, dass du durch deinen Geist uns dein Wort so aufschließt, dass diese Überführung geschehen kann. Und danke, dass du uns Geschwister an die Seite stellst, die uns mit deinem Wort so dienen können. Herr, gebrauch uns als eine Gemeinschaft, in der wir miteinander unterwegs sind und einander helfen, dir immer mehr, immer konsequenter nachzufolgen, damit wir alle miteinander etwas mehr abbilden davon, wie du bist. und so dass wir alle ganz persönlich wachsen können in Weisheit, in Liebe, in einem Leben, das dich bezeugt, als Zeugnis für die Welt um uns herum und zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Das erbitten wir in Jesu Namen.